Hyperhücke.
Zwei Aufgeregte auf der Suche nach Gemütlichkeit.
Hühü und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast.
Hyperhücke. Hyper, ihr People. Wir haben gerade schon mal angefangen, hatten dann Internetprobleme. Ich habe da schon gesagt, ich hätte so gerne irgendeine, ich würde euch gerne irgendwie ansprechen, so persönlich, aber ich wüsste jetzt gerade noch nicht, wie wäre es euch lieb.
Also, Marie hätte gerne, so wie bei Cowlitz Hills, die nennen ja alle Mäuse.
Ja.
Das wollen wir aber natürlich nicht klauen, deshalb brauchen wir ein anderes
Tier.
Niedliches Wort für euch.
Kleinen Hasen.
Ein anderes Tier. Ist Hase vielleicht aber zu einfach gedacht?
Ja, ich hätte auch gerne, wenn es irgendwas, ein Hypertier.
Was ist ein Hypertier?
Irgendwas ist
also ein Dino, weil wir hatten ja in der ersten Folge ein Dino, die süßen
ja.
Sauigkeiten. Und so ein Dino, weißt du, mit den kleinen kurzen Ärmchen und einer Sonnenbrille auf,
oh,
stelle ich mir schon hyper voll.
Das ist total geil. Ja, es sind die Dinos. Ja.
Ach, so schnell ja. Geht das jetzt?
Ja, ich mache das jetzt mal so. Ich hoffe, ihr könnt euch damit identifizieren. Die kleinen.
Ja.
Die kleinen süßen Dinos. Ja,
ich gut.
Hab direkt noch einen anderen Disclaimer. Ich bin mit sexy Stimme aufgewacht und klinge sehr nasal, weil ich Nasennebenhöhlenentzündung habe. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr und ihr kriegt dann nicht so Phantomschmerzen. Kennst du das, wenn jemand zu eine Nase hat, dann fühle ich mich auch so, als wäre meine Nase verstopft.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber so sind wir kleinen Dinos nicht. Wir freuen uns. Wir senden nämlich unsere... Nein, nein, ich wollte sagen, wir freuen uns, wenn du wieder gesund wirst. Wir senden unsere Genesungswünsche zu dir, weil Marie ist nämlich am Sonntag, wenn die Folge online geht, in Oslo.
Mhm.
Und da wirst du auch sein, weil alles wird gut werden und du bist bis dahin wieder gesund.
Ja, ich hoffe, dass es mein
Körper
versteht. Ja, genau, ich habe am Wochenende Geburtstag, ja, yeah. Und ich wollte was Schönes machen und fahre deshalb nach Oslo zu meiner Freundin, die da wohnt und wir haben eine Schneewanderung geplant und gehen in die Sauna und machen süße Sachen und dafür müsste ich fit sein und ich bete jeden Tag, dass diese Genesung in diesen Körper fährt und ich dann wieder einsatzbereit und fit bin. Das dauert jetzt schon länger. Deswegen konnte ich auch nicht schon mal als Nachtrag zur letzten Folge nicht zum Nachbarntreffen gehen, weil ich war leider krank.
Ärgerlich.
Ja, ich habe es mir aber so vorgenommen, ich habe so viel Mut gefasst, ich habe mir die ganze Zeit so imaginiert, wie ich da reingehe und dann einfach cool bin und nett und mit allen rede und da keine Anfälle bekomme. Und dann wurde ich aber krank und es war sogar ein bisschen schade, weil ich dachte, Mist, ich habe jetzt so viel Mut gesammelt, ich hätte es wirklich gerne gemacht.
Naja, der Wille zählt. Dafür stand ich hier mehrmals schon im Hausflur und habe die Wohnung nicht verlassen, weil ich gehört habe, dass jemand im Treppenhaus ist.
Wirklich?
Also, ja.
Spannend. Ja, oder du machst es so extrem konfrontativ und gehst gerade raus und sprichst ihn dann an.
Oh Gott, okay. Nee. Also, da bin ich noch nicht.
Ah ja. Und würdest du dann mit denen, falls du dann Hallo sagst, das machst du dann auf Italienisch, oder?
Aber da haben wir auch so das... Ich habe das in Anführungszeichen Problem. Also in Dänemark und in Skandinavien sagt man ja einfach immer Hi. Und ich sage das immer. Das ist ganz, ganz tief in meinem Blutfleisch, wie auch immer. Ich sage auch in Deutschland immer Hi. Und aber Hi in Deutschland ist eher so, hä, kennt die mich oder warum sagt die Hi?
Mhm.
Weißt du, diesen
voll.
Vibe. Den habe ich aber voll drin. Und hier gibt es ja drei verschiedene, also es gibt noch mehr, aber so drei gängige Begrüßungsformen.
Ciao.
Und zwar, ciao. Mhm. Das ist wie Hi. Also wenn du jemanden kennst, sagst du Ciao. Du kannst auch immer Ciao sagen, aber egal. Dann gibt's Salve. Das ist so ein förmliches Guten Tag, Begrüßung. Ich weiß nicht.
Das klingt so
und dann
lateinisch.
Natürlich noch, ja, es kommt doch aus dem Lateinischen. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Und dann gibt's noch Buongiorno oder Buonasera. So, jetzt habe ich folgendes Problem. Ich fühle mich am wohlsten damit, einfach Ciao zu sagen. Aber... Es ist hier ja leider ein bisschen so wie im deutschen Land, dass man auch siezt und ein bisschen höflicher ist und so.
Mhm.
Und man eigentlich zu älteren Leuten jetzt nicht Ciao auf der Straße sagt, sondern halt eher Salve oder Buongiorno. Und ich mag aber Salve überhaupt nicht. Ich fühle das gar nicht. Also Das fühle ich nicht. Und ja. Buongiorno macht mich unsicher, weil ich nie weiß, bis zu wie viel Uhr sage ich noch Buongiorno und wann muss ich Buonasera sagen.
Beides guten Morgen, oder?
Buongiorno ist so guten Tag. Also das kannst du von bis abends halt sagen. Und abends wechselst du dann zu Buonasera.
Ah, okay.
Jetzt sage ich halt immer Ciao und Federico schmunzelt dann immer, weil das so klingt, als würde ich halt den Opa da auf dem, im Hausflur oder was weiß ich, wo auf der Straße im Geschäft kennen. Aber
bei so Salve, halt. Also Salve denke ich, da musst du so Ledersandalen tragen und einen weißen Umhang rummachen. Also das klingt ja so outdated irgendwie.
Uncool.
Ja, schon.
Ja, ist nicht so meins. Ja, also ja, das Hallo-Sagen hier verunsichert mich sehr. Ich habe kein kräftiges Hi wie in Dänemark. Ich bin eher so ein kleiner Ciao, Sarah.
Und wie sagst du Tschüss?
Ciao, immer Ciao.
Okay, also da kannst du auch die Leute, die du mit Buongiorno begrüßt, den kannst du auch Ciao sagen.
Ja, ich habe ich kann das.
Okay.
Ja, weiß ich auch nicht. Wie sagt man denn dann Tschüss? Muss ich nochmal nachfragen. Keine Ahnung.
Ich habe eine Freundin, die sagt immer Buongiorno. Immer. Ah, die schreibt das so deutsch, das ist so ihr Markenzeichen. Buongiorno. Das ist schon richtig witzig. Ich muss auch immer an sie denken, wenn das jemand sagt.
Ich finde Buongiorno auch sehr schön. Das ist ein schönes Wort, anders als Salve.
Salve. Ja, wini wini wiki, sagst du auf jeden Fall. wir haben uns noch hier notiert, also ich habe mir auf jeden Fall notiert, dass wir euch nochmal auf jeden Fall inständig darum bitten wollen, dass ihr diesen Podcast abonniert und irgendwie Leuten schickt, wo ihr denkt, dass sie auch Bock auf hügelige Gespräche haben, die ein bisschen zu aufgeregt sind. Und dass ihr das kommentiert. Anna, was muss man noch sagen?
Vielleicht danken für die lieben Kommentare, Nachrichten und alles, was uns bereits erreicht hat, weil die Nachrichten sind mega lieb und richtig viele liebe Nachrichten von euch. Kleinen Dinos, also vielen Dank, weil die Nachrichten, die aktuell nur bei mir eintrudeln, weil wir noch kein Medium haben, wo wir, also oder halt ihr kommentiert bei Spotify, dann sehen alle das, da sind auch voll die lieben Kommentare. Also falls ihr eine Sekunde Zeit habt, könnt ihr sehr gerne uns eine liebe Bewertung da lassen. Oder was mich auch immer mega doll freut, ist das in der Instagram-Story teilen. Finde ich richtig geil zu sehen, wobei man unseren Podcast hört.
Machen das Leute?
Ja, manchmal schon. Das ist voll schön. Ja,
da freue ich mich auch immer. Das kriege ich gar nicht mit.
Ja, das ist immer sehr süß. Oder sie schreiben halt, ja, ich habe gerade hier Waffeln gebacken und habe einen entspannten Morgen. Mein Baby liegt hier gerade in der Wippe und währenddessen läuft euer Podcast.
Ja, viel schön.
So, das finde ich auch. Wir hätten aber gerne noch irgendwie eine Möglichkeit, um mehr mit euch zu kommunizieren. Und wir sind gerade am Überlegen, was wir am dürfsten umsetzen können, womit alle happy sind, weil unsere Ideen reichen von ganz klassisch einer E-Mail-Adresse, an die ihr dann eure Nachrichten schreibt, oder ganz modern, also nicht Salve-mäßig, eine Instagram-Seite für unseren Podcast, also dass wir so einen Instagram-Account halt machen, wo wir dann vielleicht auch Bilder teilen zu der jeweiligen Folge. Es gibt bei jedem von den beiden wobei bei E-Mail gibt es eigentlich kein Problem, außer dass ich
dass du dich kümmern musst.
Darum zu kümmern. Ja, das Problem bei E-Mail ist, dass ich mich kümmern muss. Ich finde, ein Podcast-Medium sollte auch ein Podcast-Medium bleiben. Deshalb bin ich überhaupt kein Fan von diesen Kurzvideos, die man immer bei Instagram und TikTok sieht. Und Marie hat ja kein Instagram, was ich auch mega cool finde und was auch gerne so bleiben soll. Ja. Das heißt, wir wollen Marie eigentlich von Instagram fernhalten.
Ja, also aber ich will da fernbleiben vor allem. Also ich bin halt so habe schon immer das Credo, ich bin offline unterwegs. Also das ist nervt schon alle. Ich sage das auch immer zu oft, aber es ist mir wichtig. Ich hatte auch kein Facebook oder so. Also ich war schon immer diejenige, die gesagt hat, bitte erreicht mich nur in Persona, weil mir macht ich beschäftige mich schon auch viel mit dem Internet. Ich bin jetzt auch ich bin nicht nur im Salve-Modus, aber
Salve.
Ich will schon mich selber als meine eigene Person irgendwie nicht so richtig auf Instagram reindrücken. Und
ja, ich finde das super.
Genau, und davor muss ich mich auch so ein bisschen schützen, weil ich glaube, mir geht es auch nicht so richtig gut damit, mich dem dann auszusetzen. Deshalb bin ich immer so vorsichtig mit Instagram. Aber wenn jetzt alle Leute sagen, das ist voll, es würde euch voll helfen, wenn wir dann manchmal ein Bild posten von einem Parfum oder was, irgendeinen Favoriten, den wir nennen, oder ihr wollt irgendwie direkt mit uns so interagieren und Spotify ist zu komplex, dann ja, dann können wir darüber nachdenken oder ich muss bestimmt öffnen oder vielleicht funktioniert es ja auch viel besser, als ich denke. Genau.
Also ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr bevorzugt. Wir können vielleicht auch beide Angebote geben. Keine Ahnung. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall gedacht, so Bilder hochladen, das kann ich, würde ich machen, sodass Marie vielleicht nur aufs Nachrichtenpostfach klicken muss online. Mhm. Müssen wir mal gucken, ob das geht, dass du halt nicht mit Instagram sonst in Berührung kommst, weil ich finde das nämlich sehr gut, diese Einstellung. Nee, weil Instagram ist einfach nur ein Strudel, der oft nach unten geht. Nur bin ich ja leider unterirdisch schlecht, was Nachrichten beantworten angeht. Und das tut mir immer, also auch bei meinen Freunden. Ich bin die Person, mit der es wirklich ein Krampf ist, in Gespräch zu bleiben. Und ich finde, wenn man schon eine Nachricht schreibt, ist es auch schön, wenn man eine Antwort bekommt. Also ich finde, das ist eine komplett bescheuerte Eigenschaft von mir. Und das möchte ich auf keinen Fall irgendwie sagen, ja, ihr könnt uns schreiben und dann kriege ich es nicht geschissen zu antworten. Deswegen müssen wir ein Medium wählen, was für Marie gut ist.
Ja, keine barrierefreies Ahnung, so Medium. Aber ja, ich antworte schon gern, glaube ich. Ich glaube, ich bin eine gute Antworterin, aber ja, ich habe halt schon einfach ein bisschen Berührungsängste damit. Und meine Nachrichten beantwortest du auch meistens, deswegen kann ich das jetzt nicht so voll unterschreiben. Aber oder wir reden ja auch regelmäßig, deswegen kriege ich es vielleicht auch nicht so sehr mit, weil wir jetzt nicht unsere Lebensgeschichten auf WhatsApp teilen.
Das stimmt. Ich habe 51 unbeantwortete Chats bei WhatsApp.
Ah, wow. Und stört dich das, dass du dann so siehst, da ist ja oben diese kleine Zahl in einem roten Kringel oder so?
Nee, das ist mir scheißegal.
Naja, weil das kriegt bei mir halt voll. Ich kann kein Wochenende machen und das schwöre ich. Ich kann Freitag nicht ins Wochenende gehen, bevor ich nicht alle Nachrichten beantwortet habe. Ich muss alle Mails beantwortet haben. Ich muss alle WhatsApp-Nachrichten beantwortet haben, meine privaten Mails. Ich habe so viele verschiedene Mail-Postfächer, die ich da immer bedienen muss. Und ich weiß, ich kann erst so einen inneren Frieden finden, wenn überall diese Benachrichtigungen abgearbeitet sind.
Ja, nee, das kann ich getrost ignorieren. Ich denke, ich habe so schon immer ein schlechtes Gewissen, so, ah, ich wollte ja noch der Freundin antworten und ups, da war ja mal die Nachricht. Ja.
Vielleicht kann ich können wir auch das Asanas Thema belassen. Das ist ja, ich werde ja Asanas Nachrichten beantworten.
Oh nee.
So ein Blocker im Kalender.
Nicht noch mehr.
Also, ihr habt ja jetzt unsere Bedürfnisse gehört. Vielleicht fällt euch was ein. Schickt gerne Vorschläge.
Ein Hörertelefon.
Oha, geil. Ja, vielleicht so ein WhatsApp-Channel. Da bist du da mit drin und kannst mitlesen, wenn du Bock hast. Ansonsten beantworte ich.
Aber WhatsApp, also WhatsApp
machen das nicht sogar Leute?
Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Nee, ist das mir auch zu intim, glaube ich.
Ja, das
nee, ich glaube, man kann das nämlich so einstellen, weil so diese, was weiß ich, Couple on Tour oder so, gibt's die? Nee, die sind getrennt. Aber solche Leute werden mir bei WhatsApp vorgeschlagen. Wenn ich da so ganz links auf diesen Status gehe, gibt's ja immer diese Channel.
Ah,
chatten die da mit den Leuten?
Keine Ahnung. Das ist mir zu, da bin ich ein bisschen zu salbe für.
Ja. Nee, ich glaube, das machen eher die Muddis.
Wir können ja eine Facebook-Gruppe machen. Nee, okay, lassen wir das.
Okay. Ich wollte auch keine Muddis diskreditieren. Sorry.
Wen?
Gut, okay. Ich hab was Böses, was Komisches über Muddis gesagt, aber ich, das war
nur. Habe ich nicht gehört.
Sehr gut. Okay. Ich mag Muddis. Okay. Wollen wir über die letzte Woche reden? Oder?
Gerne.
Wie politisch dürfen wir werden?
Magst du anfangen?
Dann. Ja, also. Es war ja also, Wahl, das hat bestimmt
deswegen
niemand mitbekommen. Und es ist. Also für mich persönlich, wie bestimmt für ganz viele andere Leute, auch ein super belastendes Thema, was mich sehr traurig und unruhig macht und ängstlich auch. Und ich bin, ja, das treibt mich super um. Ich beschäftige mich auch mega viel mit Politik. Und das war natürlich letzte Woche so das krasseste Thema, also am Sonntag. Ja, und ihr wisst ja schon, ich komme aus dem Erzgebirge. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich finde es schwierig, mich mit meiner Herkunft so richtig zu verbinden. Und das ist halt ein großer Grund. Also Maximilian Krah wurde da als, wurde in dem Wahlkreis, in dem ich herkomme, halt gewählt mit fast 50%. Also jede zweite Person wünscht sich diesen Menschen. Krass. Und das ist so schlimm, weil die im Europaparlament ja sogar gesagt haben, dass der denen zu rechts ist und der da nicht mitspielen durfte. Und die AfD im Europaparlament hat gesagt, nee, der lieber nicht. Aber er sitzt jetzt im Bundestag. Und so meine Ja, ich kenne ja da auch viele Menschen, die da leben und auch viele, die darunter leiden, dass es so ist, aber auch viele, die es unterstützen. Und das ist irgendwie für mich extrem schwierig und es spaltet das immer sehr ab. Und das ich muss da noch so einen Umgang mit finden. Und ich lebe ja auch sehr an der Bubble dann, also weil ich halt so in Berlin und Potsdam so meine Leute habe, wo ich mit dann so reinflüchten kann. Aber ich versuche auch immer wieder da rauszukommen und irgendwie in Dialog zu treten und so. Es ist so schwierig. Und das hat natürlich auch die letzte Woche sehr geprägt. Und ja, sehr viele Gedanken von mir eingenommen.
Ja, ich kenne es auch, weil ich in meiner Bubble niemanden habe, der rechts wählt. Und deswegen bin ich immer wieder, ja, das ist so ein bisschen so eine Deillusionierung. Ich dachte, du hörst mir jetzt mit dem Fachwort. Es hilft
ja,
mir.
Ja, ich überlege. Also, deillusionieren.
Ja, das war halt so ein Wachrütteln, so nein, Anna. Ja. Nur wie es in meiner Bubble ist, heißt es nicht, dass es überall so ist. Deswegen bleibt einem jetzt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als nicht die Hoffnung zu verlieren. Aber, also nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Aber, wobei man wahrscheinlich auch sich Zeit nehmen sollte, um, also jetzt die Gefühle nicht zu unterdrücken. Aber zu wissen, dass man nicht alleine damit ist und dass es auch immer noch, ja, ich kenne mich nicht aus, ich habe Angst, dass ich was Falsches sage, aber die meisten sind ja immer noch normal denkend. Kann man das so sagen?
Ja, kommt auf die Region drauf an, glaube ich. Also insgesamt in Deutschland 20%, das ist zu viel. Aber ja, ich glaube, es gibt viele Regionen, wo es zumindest verwässert. Aber es gibt auch Regionen, gerade im Osten Deutschlands, wo es das nicht tut und wo man einfach Angst hat. Da habe ich auch Angst zu gendern. Da denke ich, oh Gott. Aus Versehen ist mir da ein kleines gegendertes Wort rausgerutscht. Ups, jetzt hassen mich alle. Oder ich bin Vegetarierin, das finden alle ganz schlimm. Und es ist halt dann genauso dieses umgekehrte Verhältnis, dass man eher Angst davor hat, was zu sagen. Weil, obwohl ja die immer mit dem Argument kommen, man kann nichts mehr sagen so. Und da fühle ich mich unwohl. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, also natürlich irgendwie auf sich selber aufpassen und sich schützen, aber vor allem auch sich Gruppen suchen, wo man in einer größeren Anzahl von Menschen was dagegen machen kann. Protestieren, auf die Straße gehen, Gewerkschaften sein, keine Ahnung, das ist halt was. Oder vielleicht in einer demokratischen Partei engagieren oder so. Ja. Und ich glaube auch, weil wir ja jetzt in Dänemark leben, oder ja, ich glaube auch, dass ich dann hier vor Ort eher das mir suchen muss, wie ich mich hier vor Ort engagieren kann, weil ich glaube, das direkte Umfeld ist immer das Allerwichtigste.
Ja.
Naja, das hat die Woche geprägt, deswegen ist das in den Updates meiner Woche neben Ich bin krank das Wichtigste.
Oh nein, das ist ja eine mega blöde Kombi, wo ich gerade zu tun. Aber ich glaube, so ging es uns allen mit Blick auf die Nachrichten.
Hast du was Schönes gemacht?
Ich habe was Schönes gemacht. Und zwar hatte ich am Freitag, hatten wir hier einen Taco-Fredag. Kennst du
Geil.
Das?
Ja.
Wahrscheinlich, ne? Kannst du vielleicht diesen Freitag auch haben, wenn du in Oslo bist? Für alle, die das nicht kennen, in Norwegen isst man traditionell freitags Tacos und das Ganze nennt sich Taco Fredag. Und weil wir jetzt hier gerade in der Wohnung wohnen, haben wir gedacht, dass wir ein paar Freunde einladen, um einen ganz entspannten Taco Fredag Abend hier zu haben. Also haben wir 1, 2, 3, 4, wir waren am Ende zu 6. Letztendlich und haben also 2 befreundete Pärchen hier noch eingeladen, also Federicos Freunde, und haben dann Taco Fredag gemacht und das war sehr schön, weil sich das vermischt hat ein bisschen. Also es war nicht rein Taco Fredag, wie ich es aus Norwegen kenne, sondern, und das fand ich auch generell sehr schön hier in Italien. Es ist nicht so, dass sie gekommen sind und erwartet haben, dass sie sich an einen fertig gedeckten Tisch setzen, sondern jeder hat noch was mitgebracht, um selber noch was zuzubereiten. Also dann haben wir nämlich noch Bruschetta gemacht und diesen leckeren italienischen Käse. Und auf einmal saßen wir gar nicht im Wohnzimmer, wo der gedeckte Tisch war, sondern wir waren alle in der Küche und haben da rumgewuselt und ein Bier getrunken und uns unterhalten und halt nebenher rumgewurstelt in der Küche. Und so war es dann so ein bisschen eine Mischung aus italienischen Vorspeisen und halt den Tacos. Und das war irgendwie so eine richtig gemütliche, lockere Atmosphäre, die sehr genossen habe und sehr schön fand. Ich war vorher ein bisschen nervös, weil ich sagen muss, dass ich nicht gerne Gastgeberin bin, weil mich das total überfordert, die Knicke-Regeln, keine Ahnung, einzuhalten. Also dann muss ich halt, okay, wenn ich Gastgeberin muss, wenn ich Gastgeberin bin, muss ich darauf achten, dass alle was zu trinken haben. Ich bin die, die das anbieten muss. Ich bin die, die noch irgendwie Essen dann anbieten muss, wenn es leer ist. Ich muss gucken, dass, keine Ahnung, jeder sich wohlfühlt. Mhm. Irgendwie, dass jeder einen Platz hat, keine Ahnung. Und das ist überhaupt nicht meins. Und ich habe ja auch einen Monat nach Marie Geburtstag im April. Und da bin ich wieder in Kopenhagen und mich überfordert jetzt schon die Frage, soll ich meinen Geburtstag feiern oder nicht?
Ja!
Weil, ja, alle meine Freunde sagen ja und ich bin aber so, ich finde es ganz schwierig, ich will ja nicht im Mittelpunkt sein, ich ertrage das förmlich fast gar nicht und ich weiß auch nicht, was ich dann machen soll und jeder und keine Ahnung und alle müssen ja dann einen schönen Abend haben und es ist in meiner Verantwortung und oh Gott, dann, keine Ahnung, kriege ich Geschenke und dann ist die Aufmerksamkeit bei mir und ich will da eigentlich, also ich bin lieber Geburtstagsgast als Geburtstagsgastgeber. Mhm.
Ich glaube, gerade wenn man Geburtstagskind ist, kannst du ja die Regeln machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte keine Geschenke, ich möchte aber, dass ihr eure Getränke selber bezahlt, weil ich bin nervös, selber zu Hause das für euch vorzubereiten, aber wir gehen in eine Bar und ihr könnt alle gerne saufen, aber bezahlt selber. Also so, weil das ist ja als Geburtstagskind der große Vorteil. Und das finde ich auch voll okay. Also ich habe zum Beispiel einmal Wellness-Tag gemacht an meinem Geburtstag und war halt mit so einer Gruppe von Freundinnen. Erst habe ich auch meine Kumpels eingeladen und dann waren die Girls so, nee, wir sind jetzt alle nackt in der Sauna. Ich will jetzt nicht mit diesen random Boys da drin sitzen. Und ich sag so, hätte ich jetzt nicht als Problem empfunden. Aber okay, deswegen waren es so Mädels. Und dann habe ich halt gesagt, ich kann das auf keinen Fall für alle bezahlen, aber ich möchte, dass ihr alle dabei seid. Ich will auf keinen Fall Geschenke. Also bezahlt bitte einfach den Eintritt da im Warbali in Berlin. Ja. Und dann waren wir da einen Tag und das war voll okay, weil dann alle gesagt haben, gut, dann kein Geschenk und darf dafür Eintritt. Mhm. Und ich glaube, man darf das dann auch so sagen. Kann man frech sein.
Ich weiß. Ich hatte überlegt, irgendwas zu machen, wo man eine Aktivität mit dem Trinken verknüpft. Zum Beispiel Billardspiel.
Also
Volleyball.
Bierpong oder Bierball oder so. Also,
wir treffen uns um 15 Uhr im Park und spielen Flunkyball.
Ja.
Und wir trinken uns richtig hart.
Ja. Wir werden 29.
Oh Mann.
Das klingt, es ist ein stabiler 16. Geburtstag, finde ich.
Geil. Ja, das finde ich gut. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob jemand das, also wie das bei euch ist, weil ich glaube, es gibt so zwei oder drei Fraktionen, die einen, die ihren Geburtstag lieben, die eine ganze Geburtstagswoche daraus machen und das voll genießen, mal Aufmerksamkeit zu bekommen, die so, wo ich mich auch dazu zähle, ich bin auch immer traurig an meinem Geburtstag, weil bei mir kommen auch immer so Gefühle hoch von keiner mag mich und keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie Geburtstage sind für mich eher jetzt nicht so was Tolles irgendwie. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die, denen das einfach wurscht ist.
Ja, ich glaube, das ist eine große Gruppe an Menschen, die das einfach gar nicht feiert und da einfach gar keinen Bock drauf haben. Ja. Aber gerade an deinem Geburtstag melden sich ja dann auch viele Leute und sagen, dass sie dich lieb haben und froh sind, dass du geboren wurdest und so.
Nee, das finde ich ganz schlimm. Ich weiß es nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Keine Ahnung. Aufmerksamkeit möchte ich bitte nicht bei mir haben.
Okay, ich schreibe es in die Einladung rein.
Zum Beispiel, ich liebe Hochzeiten unendlich doll. Ich liebe Hochzeiten. Und ich freue mich auch jetzt schon auf meine Hochzeit, weil ich dann nämlich mal meine Lieder, also frei bestimmen kann. Aber das große Problem an meiner Hochzeit ist ja, dass nun mal zwangsläufig die scheiße Aufmerksamkeit bei mir liegt. Auf mir. Und das wird schwierig. Also ich bin lieber Hochzeitsgast.
Ja, jetzt direkt Promi-Flash-Meldung. Anna heiratet.
Nein.
Ja, also.
Ja, keine Ahnung.
Ich kann das schon verstehen, aber ich habe ja auch dieses Rampensau-Gehen und finde das eigentlich ganz geil.
Ja, wenn das,
und ich glaube, man kann auch immer abhängig von der Stimmung entscheiden, was man macht. Also, ich hatte auf jeden Fall schon Geburtstage, wo ich so alleine war mit meinem Freund oder mit einer guten Freundin oder so und wir was ganz Entspanntes gemacht haben oder auch Party-Geburtstage. Ich habe auch einmal einen Späti-Keller gemietet und wir haben daraus so einen Techno-Bunker gemacht.
Geil!
Ja.
Du hast mich nicht eingeladen.
Ja, es ist schon ein paar Jahre her, es war übelst geil. Es war, also da waren auch extrem viele Leute da, weil ich noch mit so einem damaligen Kumpel gefeiert habe und der hat auch seinen kompletten Freundeskreis eingeladen und es war extrem voll und halt richtig gut Party. Und das war auch damals mein Vibe, fand ich Hammer, aber das würde ich jetzt nicht machen. Und jetzt habe ich auch überlegt, in welcher Stimmung bin ich, was will ich gerne bei meinem Geburtstag machen, weil es soll irgendwas Besonderes sein. Ich möchte jetzt nicht alleine zu Hause sitzen und irgendwie eine Serie gucken. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, also zumindest in diesem Jahr nichts, womit ich mich wohlfühle, aber ich fand halt die Idee, ich bin halt an einem Ort, den ich mag, mit der Person, die ich mag und hier wandern oder so, mega schön. Also reinhören in
noch
sich,
ganz was man kurz, braucht. Hm? Ja, das ist ein guter Punkt. Noch kurz zu diesem Techno-Ding. Ich habe neulich auf dem Geburtstag von einer Freundin, eine Freundin von der Freundin kennengelernt, die auch im April Geburtstag hat, die auch super gerne zu Techno-Feiern geht. Und wir hatten so grob rumgesponnen, ob wir unsere Geburtstage zusammenlegen und feiern und dann zusammen Techno-Feiern gehen.
Das ist ja geil.
Ja, ja. Mal gucken. Aber ich habe ihr nicht geantwortet und jetzt habe ich das Gefühl. Gut, ich antworte
ja. Also ich glaube, es entstehen vielleicht mehr Probleme mit diesem Nicht-Antworten-Ding.
Als ja, ja. Probleme. Auf jeden Fall.
Naja, ich weiß, es ist ein Phänomen. Ich glaube, das hat sogar einen psychologischen Begriff, dass das Leute haben, dass die Hemmung so groß ist zu antworten und dass man es dann nur noch mehr aufstaut.
Ja.
Du bist da auch nicht allein und ich finde es auch kein Genickbruch und ich glaube, sobald man dich erkennt, das ist ja auch.
Ja, ja. Ich meine, das ist nur persönlich. Also, ich bin einfach nur nicht fähig.
Aber okay. Ja, geh Techno feiern, das fände ich geil.
Das finde ich sehr gut. Auch lustig.
Und hast du noch einen Hüge-Moment oder war der Taco-Abend
ein Hüge-Moment? Ach scheiße, das war der Hüge-Moment, ich habe es verwechselt.
Boah,
Anna. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht.
Die Struktur.
Es tut mir leid, aber es ist ja auch passiert in der letzten Woche. So.
Ja, aber das ist auch mega schön. Hügelig.
Naja, ein Hüge-Moment, gut, jetzt. Ich wollte mit euch über ein Thema sprechen, aber das ist halt jetzt nun mal kein Hüge-Moment. Aber dann sag doch du erstmal deinen Hüge-Moment.
Du wolltest mit uns über ein Thema sprechen. Okay, ich habe meine Hüge-Momente.
Ja, das ist zum Update der Woche.
Okay, jetzt kannst du doch noch anschließen.
Na gut. Also, mein Update der Woche, jetzt nochmal so. Ich würde gerne wissen, wie du mit folgender Situation oder wie ihr mit folgender Situation umgeht.
Geil.
Federicos Mama war am Samstag hier bei einem Wochenmarkt, von dem sie mir schon ganz viel erzählt hat und ich möchte da auch unbedingt hin und sie ist so süß, sie hat mir ganz viele Fotos geschickt, wo sie da war, weißt du, von den Orangenständen und Gemüse hier und da, 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 da. Und die haben halt auch ein paar Sachen für uns gekauft und sind dann halt danach hier vorbeigekommen und haben die hier vorbeigebracht und unter anderem hat sich Folgendes zugetragen. Also, Federicos Mama hat so eine richtig schöne, klassische, so eine dunkelrote Ledertasche, die man auch bei so Vintage, so einem Vintage-Vibe.
Geil.
So eckig, weißt du? Voll schön. Habe ich ihr ein Kompliment für gemacht, habe ich gesagt, voll die schöne Tasche. Und sie hat auf diesem Markt eine rote Tasche gesehen und die für mich gekauft. Und hat die halt ausgepackt und hat gesagt, guck mal, eine rote Tasche. Gefällt dir die? Und jetzt war ich in diesem Dilemma, dass die Tasche, die ist halt nicht so klassisch rot, die ist in so einem richtig roten Leder, so ein bisschen glänzend, mit so silbernen Ringen, so ein bisschen ein schmaler Grat zwischen, ja, die können cool aussehen und ja, die sieht ein bisschen,
trashy aus. Ja.
Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie man am besten reagiert, weil ich glaube, dieser Person kommt es am meisten darauf an, dir eine Freude zu machen. Und die Person freut sich, wenn du sagst, oh, wie lieb, danke, voll schön. Aber ich war halt in dem Moment ehrlich und habe gesagt, die ist nicht so ganz mein Stil und sie ist da auch nicht böse. Also sie hat gesagt, ist überhaupt kein Problem, wenn ich trage ich die. Die war auch nicht teuer, ich habe halt nur gedacht, weil du eine rote Tasche magst, bringe ich dir die mit. Und das hat dann ganz so geendet, dass ich es nicht ertragen habe, ihr die Tasche wieder mitzugeben. Habe gesagt, ach komm, ich gebe ihm mal eine Chance, ich versuche es mal. Vielleicht ist sie ja doch ganz cool zu dem und dem Outfit, zu meinem roten, zu meinem blauen Wollmantel. Jetzt habe ich die Tasche also hier und ich habe sie noch nicht getragen. Ich guck mal, wie mir der Vibe dann gefällt. Aber wie reagiert man in so einer Situation am besten?
Boah, du musst unbedingt ein Bild von der Tasche schon mal schicken, das ist wichtig.
Brauchen, glaube ich, doch ein Instagram.
Ja, vielleicht musst du genau das posten. Also ich kann mich extrem gut reinfühlen. Ich glaube, ich hätte auch niemals den Mut dann zu sagen, finde ich schon richtig krass, dann zu sagen, oh nee, ich glaube, gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, ich würde immer sagen, oh, voll schön, danke. Und dann würde ich die verschenken. Also ist aber schlecht. Ich glaube, das ist schon...
Ich weiß nicht.
Es kommt drauf an, glaube ich. Also es gibt ja Verhältnisse, da ist es einfach besser. Es könnte ja passieren, dass du nochmal von Federicos Mama ein Geschenk kriegst. Kann sogar, es kann sich ja häufen. Und ich glaube, in dem Fall ist es sogar besser, wenn du ein ehrliches Briefing gibst, damit sie dann nicht beim nächsten Mal, wo sie denkt, ah ja, jetzt habe ich richtig, richtig ihren Style geblickt und jetzt schenke ich ihr noch ein passendes Portemonnaie dazu. Oder, was weiß ich, oder, keine Ahnung, mal so geile Pulswärmer, die zur Tasche passen oder so. Und du denkst so, oh je, Mini. Und dann ist es besser, wenn du sagst, ich glaube, das ist nicht so mein Geschmack. Oder ich glaube, vielleicht können wir ja zusammen auf den Flohmarkt gehen und dann kann ich mir eine aussuchen oder so. Und das ist dann für so eine langfristige Beziehung besser. Wenn es jetzt eine ganz kurzfristige Sache ist, wo du einfach nur denkst, es macht jetzt mehr Probleme, wenn du da sagst, nee, gefällt mir nicht, weil das ist jetzt eh nichts, was sich langfristig so etabliert, dann würde ich, glaube ich, einfach nur sagen, ach, vielen Dank, und dann würde ich die weitergeben.
Ja, also weil ich glaube nämlich in dem Fall, wo sie mir dann noch, weil die hatte irgendwie nur, ich glaube, sie hat gesagt 3 Euro oder so, wirklich nicht. Ja. Und da wäre es, glaube ich, einfach, hätte es ihr wahrscheinlich auch mehr Freude gebracht, wenn ich gelogen hätte und gesagt hätte, oh, voll schön. Aber ich habe ja schon gesagt, oh, voll lieb, ich weiß das voll zu schätzen, mega lieb, dass du an mich denkst und so. Ja, aber ihr könnt ja gerne mal sagen, wie ihr reagiert hättet. Können wir so eine Umfrage machen bei Spotify?
Ja, das mache ich.
Zu der Tasche?
Ich schreibe auch.
Mit so Antwortmöglichkeiten. Ja, keine Ahnung, aber ist ja schon süß, dass sie an mich denkt.
Ja, es ist mega süß. Also auch so zu verknüpfen, also du hast ihre Tasche gelobt und deshalb denkt sie bei der nächsten Tasche dann an dich.
Ach, übrigens, also ich habe ein ganz großes Problem mit Zurückweisung. Ich hätte nicht den Mut, jemandem eine Tasche mitzubringen. Also ich hätte nicht den Mut gehabt, weil ich viel zu viel Angst hätte vor einem Nein, die gefällt mir nicht. Mhm. Weil ich mich da zurückgewiesen fühle, weißt du?
Ja, ja, naja, ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ah, das ist aber auch das Schwierige mit Geschenken. Da, wenn du ein Geschenk machst, musst du die Person schon richtig, richtig gut kennen, um auch einen Treffer zu landen. Oder du findest sowas, was allen so ein bisschen gefällt. Aber wenn du dann einen Gutschein oder so ein Paket von Rituals oder sowas schenkst, was das passiert ja meistens, wenn man nicht weiß, was man der Person schenken soll, dann weiß man ja auch genau, auch man, die weiß ja gar nicht, was sie mir schenken soll, die Maus.
Ja, ja, true.
Und das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen aua.
Dino, nicht ja. Maus.
Dieser Dino.
Was ist denn... Naja, okay. Lass uns zu deinem Hügelmoment gehen.
Okay. Ich glaube, es ist was ganz Kleines, aber ich glaube, das kann jeder und jede so nachvollziehen und etablieren auch. Ich versuche mir richtig viel Mühe zu geben mit meinen Morgenden, weißt du? Mit meinem Morgen, mit meiner Morgenroutine. Ich bin ja ein Nachtmensch, bin immer sehr lang wach und arbeite spät und so. Und dann stehe ich auch etwas später auf. Und dann nehme ich mir nochmal Zeit, um mehr von meinem Morgen zu haben, weil ich eigentlich ein bisschen morgenmuffelig unterwegs bin. Und dann gucke ich immer, dass ich eine Stunde Zeit habe, bevor ich anfange zu arbeiten. Und dann mache ich jetzt nicht ein Journaling und dann mache ich 3 Stunden Yoga und gehe joggen und so. Also mache einen grünen Smoothie. Aber ich versuche, mir eine Kerze anzumachen und dabei einen entspannten Podcast oder sowas zu hören. Und ich höre auch jeden Tag einen Morgen Briefing Podcast, Apokalypse Filterkaffee oder so auf den Punkt.
Sind
oder irgendwie
das Nachrichten?
So ein, ja, genau, okay. So ein unterhaltsames Nachrichtenformat, sag ich mal. Und dann höre ich das so und gucke so aus dem Fenster und habe so mein Kaffee und die Kerzen sind so um mich herum. Und das reicht schon aus für so einmal Kraft tanken, mich sammeln und so ein bisschen bei mir ankommen, bevor ich in den Tag starte. Und ich glaube, ich vergesse es voll oft, auch wenn ich so Dankbarkeitstagebuch führe, was ich halt jeden Tag mache, wo ich dann immer abends aufschreibe, was ich irgendwie gut fand. Da vergesse ich voll oft, ey, mein Morgen ist ja richtig schön, weil das so voll die entspannte, tolle Zeit ist, wo ich gucke, dass ich mir die nicht so voll lade. Und deswegen wollte ich das einmal besonders betonen. Das ist mein Höhepunkt.
Das finde ich auch, das finde ich wundervoll und ich finde das auch viel nahbarer als Yoga, Smoothie, whatever. Und es sind auch diese kleinen Momente. Und ich habe das ja dann auch ein bisschen mehr etabliert, dass ich auch morgens erstmal stricke.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Ich habe viel dazu zu sagen, weil ich finde auch die erste Stunde des Tages ist sehr wichtig. Ich hatte meine Zeit, da habe ich die erste Stunde des Tages, das habe ich bestimmt auch 2 Jahre gemacht, sehr, sehr effektiv mit Meditieren und Lesen und Journalen und das hat mir auch gut getan. Das habe ich aber radikal gestoppt, wo meine Mama dann verstorben ist, weil es dann irgendwie nicht mehr ging nicht. Da wollte ich, habe ich den Schlaf irgendwie mehr gebraucht. Und jetzt taste ich mich langsam wieder daran, aber bei weitem nicht so wie vorher. Das ist auch okay. Und was wollte ich noch sagen? Ich bin auf der Suche nach so einem, entweder ich gucke gerne YouTube-Vlogs oder irgendwas, was mich entspannt und inspiriert, was ich ein bisschen gucken kann, um auch zu entspannen. Oder einen Podcast irgendwie. Mhm. Und ich habe gerade nichts. Also mir fehlt es. Weil bei mir ist es auch ein schmaler Grat. Jetzt wechsle ich das Thema, es tut mir leid. Aber zwischen es langweilt mich und es macht mich neidisch. Mhm. Weißt du?
Ja. Ja, gerade so wenn du dann jetzt so einen Travel-Vlog oder so anguckst oder so.
Ja, geht nicht. Ich kann das nicht gucken. Das macht mich total neidisch. Habe ich ganz negative Gefühle mit. Ja. Das sagt mir natürlich was. Also, dass ich das auch möchte, irgendwie, keine Ahnung. Aber kann ich gerade nicht gucken. Muss ich mal. Also falls ihr Tipps habt, schreibt die gerne.
Also wenn du Nachrichten, also wenn du dafür offen nee. Bist, dann, ja, genau. Es geht eher um was unterhaltsam und einfach so entspannt ist, oder?
Ja, oder vielleicht auch, ja, unseren Podcast.
Ja, okay.
Den würde ich hören, wenn ich nicht live dabei wäre.
Ja, ich glaube, ich mag die Drinnies richtig gern, auch als Podcast. Und wenn du neu in den Podcast reinsteigst, dann hast du ja extrem viele Folgen, die du nachhören kannst. Und vielleicht kannst du das dann so etablieren, dass du dann die so kennenlernst. Die sind so,
die
ja, die sind gern drin. Also introvertierte Menschen. Zwei ist okay. Auch ein Couple. Und die reden auch viel darüber, wie es ist, als introvertierter Mensch in dieser Welt so zu überleben. Und keine Ahnung, wenn man ein Telefonat machen muss, was man nicht führen kann. Oder wenn man nicht zurückschreiben kann, weil gerade diese soziale Interaktion so doll ist oder so. Und wie sie so damit umgehen. Das ist richtig schön, übel witzig, ganz, ganz funny bones. Und ich mag die gern.
Cool. Hör ich mal rein. Danke für den Tipp.
Ich habe mir auch mal eine Liste geschrieben. Die hatte ich so neben meinem Bett hängen. Da stand so eine Auswahl an Sachen drauf, die ich morgens machen kann. Also da war jetzt, ich muss nicht diesen Plan erfüllen, sondern es kann auch reichen, Fenster aufmachen, mit dem Kaffee davor setzen und rausgucken. Schön. Oder Yoga machen wir auch eine Option. Oder spazieren gehen oder lesen.
Lesen.
Oder schreiben oder so. Gerade wenn man auch ein einfaches Buch hat, jetzt nicht die Biografie von Merkel, würde ich es auch nicht morgens nach dem Aufstehen lesen, aber halt sowas, was einfach geht. Und
das Café am Rande der Welt.
Ja, genau. Ach, sowas Nettes.
Das ist super.
Oder ein Hörbuch hören. So, ich bin dann mal weg von Happe Kerkeling, höre ich einmal im Jahr. Ich finde diesen Typen auch mega toll. Ich mag den, das ist richtig mein Krafttier. Und das mag ich dann auch richtig gern. Weil ich auch Sachen mag, die ich schon mal gehört habe, nochmal zu hören. Das finde ich besonders entspannt.
Ja. Sehr guter Tipp. Danke fürs Teilen.
Danke für deine Anmerkung. Ich habe damals deine 5 A. War das so? Nee, 5. 5 A.
Ja, 5. Ich bin immer am 5. Ja, ja.
Ey, ich habe nur Bewunderung dafür. Ich finde es richtig krass. Das hat sie ja auf YouTube hochgeladen. Dachte ich so, irre. Ja.
Mir fällt es aber auch nicht schwer. Also, du kannst mich um 5 wecken und von mir verlangen, dass ich direkt produktiv arbeite. Das ist gar kein Ding. Dafür kann ich halt abends nichts mehr reißen. Also, muss man auch in Relation setzen.
Ja, aber das musst du auch nicht direkt in Relation setzen. Du kannst auch feiern. Das ist ja, ich finde es ziemlich krass.
Habe ich von meiner Mama. Ja, die war auch immer schon morgens unterwegs. Hat um 4 die Nähmaschine angeschmissen. Ja. Irre. Ist aber auch schon um 7 ins Bett gegangen.
Und hat Mittagsschlaf gemacht, ne?
Und hat Mittagsschlaf gemacht. Ja. Sei ihr gegönnt. Sie hat 5 Kinder großgezogen. Ich glaube, Schlaf war ein großes Thema in ihrem Leben. Fehlender Schlaf.
Mittagsschlaf ist auch manchmal überlebenswichtig.
Beste. Ja.
Also wir hatten uns ja ursprünglich mal ein Thema für die Folge vorgenommen, aber es ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde trotzdem voll gern darüber reden, weil sich das halt jemand gewünscht hat unter der letzten Folge, wie das Leben in Dänemark wirklich ist. Also wie so Menschen in Kopenhagen sind und wie wir so die Stimmung hier auffassen. Ich glaube, ich würde die Fragen vielleicht einfach vorlesen und dann können wir so ein bisschen durchgehen. Oder ist
Marie und Anna packen aus. So ist es wirklich.
So ist es wirklich. Stimmung in Dänemark, wie ist es wirklich? Wie nimmst du die Stimmung wahr? Ich glaube, das habe ich letzte Folge aber auch so ein bisschen erzählt schon. Wie kannst du das aus deiner Perspektive mit sehr viel mehr Erfahrung in Dänemark schildern, wie du die grundsätzliche Stimmung und Atmosphäre beschreibst?
Sehr, sehr, sehr viel entspannter als in Deutschland. Man wird viel weniger angepöbelt, man hört viel weniger Hupen, es wird weniger gedrängelt und gemeckert. So ganz klar nehme ich das so wahr. Ich weiß, dass man das nicht so, wie sagt man, es gibt auch immer Ausnahmen, natürlich. Aber im Allgemeinen fällt mir das extrem auf, auch immer, wenn ich in Deutschland bin. Die Leute sind einfach entspannter. Es ist langsamer, weniger stressig. Also ich fühle mich extrem wohl in Dänemark und mit der Stimmung dort. So hattest du das ja auch beschrieben in der letzten
100%. Part, ne? Ich glaube, die Leute laufen auch langsamer. Ich würde mal Fahrrad fahren außen vor, weil die fahren ja trotzdem wie die Säue Fahrrad. Aber das.
Ja, nee, ist aber trotzdem gesittet. Also auch beim Fahrradfahren wirst du nicht weggedrängt oder ähnliches. Hatte ich noch nie die Situation.
Ja, also man fährt sich nicht über den Haufen, aber die fahren super schnell Fahrrad. Oder es gibt halt ganz viele Leute, die einfach, also da musst du einfach genau aufpassen, dass du nicht auf dem Fahrradweg läufst, weil die rasen halt dann da durch. So. Aber so in der Regel, wenn du als Fußgängerin unterwegs bist, du läufst langsamer, als du das jetzt in einer deutschen Stadt machen würdest. Weil du meistens, wenn du so vorhast, ich muss noch in den Laden und was holen, dann hetzt du so dahin, guckst nur auf den Boden, gehst dann da rein, gehst wieder raus. Aber ich habe hier das Gefühl, dass man viel entspannter auch überall hingeht, dass man sich umguckt, dass man das so genießt und dass man auch so merkt, was los ist. Also wie das Wetter ist, wo ein Vogel zwitschert und keine Ahnung, dass man sich das auch anguckt und dass auch so richtig viele Menschen auch so alleine spazieren gehen. Das ist ja auch so ein Ding, was ich, kenne ich das aus Berlin zum Beispiel nicht, dass man dann sagt, ach ja, ich gehe jetzt mal alleine. Wir machen auf jeden Fall auch Leute, aber jetzt nicht die große Masse, die das dann so in den Alltag etabliert. Und ich glaube, das entschleunigt das auch so. Mhm. Und ich kenne es halt viel von meinem Freund, der ja hier Vollzeit arbeitet, dass auch so dieses, die Arbeitsatmosphäre einfach entspannter ist. Also selbst, der hat einen stressigen Job, weil der Koch ist und das ist ja viel. Der ist auch lange weg und natürlich ist es da auch anstrengend. Aber nichts im Vergleich zu dem, wie es in Berlin ist. Oder in anderen Städten, wo halt auch so Arbeit das Leben dominiert und dein ganzes Leben sich um die Arbeit strickt, wo du halt weißt, du musst da 8 Stunden am Tag hasseln und das ist so das Zentrum und da musst du hin und zurück und da baut sich das. Ich glaube, das kenne ich zumindest damals auch so aus Finnland, das soll was sein, was auch Spaß macht und wo das Team gut ist und das Gefühl auf Arbeit irgendwie schön ist, damit du da auch viel produktiver sein kannst. Voll viele Leute haben auch so 4-Tage-Wochen oder so, wo du einfach einen Tag mehr Wochenende hast oder, keine Ahnung, du das so einteilen kannst. Und ich glaube, das entschleunigt einfach das Leben allgemein voll und auch den Kopf.
Wo du gerade 4-Tages-Woche sagst, ich finde, in Dänemark merkt man auch, dass Arbeit nicht auf Platz 1 der Prioritäten ist. Die gehen nach Hause, wenn Feierabend ist.
Ja, zumindest bei den Leuten, die oder das, was ich so bislang mitbekommen habe, ist das so.
Ja, ist so. Auch der Rush-Hour ist viel früher als in Deutschland.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, das
brauchst du nicht um 6 auf eine Rush-Hour, da ist die schon durch.
Das ist so um 3 oder um 4, wenn die Leute nach Hause fahren. Damit die halt auch noch was vom Tageslicht haben vielleicht, weil es geht ja dann auch früher unter, damit die dann überhaupt noch mal im Licht rauskommen.
Ja.
Und auch schöne ausgedehnte Pausen oder so.
Ja.
Ach, das, also, ja, einfach weniger Druck im Allgemeinen, weniger Druck von außen, von innen auf Arbeit.
Finde ich auch, ja. Damit beschreibt es gut.
Ja, und das, wie die Natur dein Leben bestimmt, darf man halt auch hier nicht, das haben wir ja auch schon oft gesagt, nicht unterschätzen, weil das nun mal nicht geht, dass du, wenn es total regnet und draußen windig ist ohne Ende, dass du ganz schnell noch zu deinem Termin kommst oder so. Es kann auch sein, dass du dann mal eine Bahn verpasst oder dass du dann mit dem Fahrrad länger brauchst, weil es einfach nicht so umsetzbar ist.
Ja, das stimmt. Mit Gelassenheit ans Leben rangehen.
Ja.
Ich hau hier die Weisheiten raus und befolge sie selber nicht. Weil manchmal denke ich mir, gut, wir sind alle nur Menschen. Und vor allem, wir sind Menschen mit Zyklus nochmal schwieriger.
Aber 100%, ey. Wir haben jetzt so
viel. Können wir auch nochmal eine Folge zu machen.
Ey, unbedingt. Zyklus. Ja. Ganz wichtig. Auch, dass man darüber aufklärt. Das haben so viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Also das war so die Ruhe und Gelassenheit. Ich glaube, es geht auch noch viel um so Essen und Gebäck und dieses Kaffeetrinken am Nachmittag. Das ist ja auch was so das Highlight des Tages ist. Oder Fika in Schweden, dass sich ganz viele Menschen da nochmal hinsetzen und Kaffee trinken und Gebäck essen.
Also ich hatte das Thema, ich hatte das Thema mit Federico die Woche, das passt jetzt eigentlich mehr zur letzten Podcast-Folge, aber egal, weil in Italien trinkt man ja einen kleinen Kaffee und den trinkt man auch oft an der Theke, einfach so kippt man sich den runter. Und Federico meint halt, ich sehe auch seinen Punkt, hier ist es halt, das kostet 2 Euro, 3 Euro, keine Ahnung, hast du einen Kaffee und ein Gebäckstück. Da kriegst du in Dänemark einen feuchten Furz für. Dann musst du halt 6 Euro für deinen Kaffee und 6 Euro für dein Gebäckstück zahlen. Aber ich habe dann halt gesagt, dafür zelebriert man das halt auch, diese 12 Euro, die du da jetzt halt investiert hast. Du triffst dich mit einer Freundin oder alleine, setzt dich dahin, trinkst deinen Kaffee, nimmst dein Strickzeug oder ein Buch mit und genießt diese fucking Stunde in diesem Café bis aufs Äußerste. Du kippst den nicht einfach runter. So.
Ja.
Und ich finde beides schön. Ich finde es schön auch, dass hier ein Kaffee dich nicht arm macht und du das täglich dir erlauben kannst. Gleichzeitig finde ich es aber auch schön, dass du das in Dänemark halt dafür umso mehr zelebrierst. Also ich sehe beide Punkte. Und finde aber, das ist ein großer Punkt, der zur Entschleunigung in Dänemark beiträgt, dass man es eben genießt.
Dass es überhaupt ein Lifestyle ist, im Café zu sitzen und da auch wirklich lange zu bleiben. Und dass da arbeiten ja auch viele Leute im Café. Ich arbeite auch oft im Café. Und du hast ein Buch mit dabei. Das ist auch so Freizeitbeschäftigung. Du triffst dich mit einer anderen Person im Café. Du liest da einfach eine Stunde und trinkst einen Kaffee. That's it. Also es gibt gar keine großen Ansprüche daran, dass das mehr ist.
Ja.
Oder halt dieses Stricken. Ich bin leider noch nicht im Modus, aber ja, das ist halt auch was. Die sitzen dann halt zusammen da und stricken.
Mhm,
und das braucht ja auch deine Zeit. Ja, das ist sowas genießen. Einfach das, so die kleinen Sachen mehr genießen und das sich so ganz gemütlich machen.
Ja.
Und dazu passt ja auch dieser Kleidungsstil nochmal. So dieses weit auf weit und ganz viel Strick. Das ist gemütlich. Also es gibt keinen großen Performance-Druck.
Ja, stimmt. Das ist nicht sexy, sondern gemütlich.
Ja. Oder auch zu Hause bleiben, so Hygge-Zeit zu Hause haben, mit Freunden oder einem Partner oder so zu Hause einkuscheln und einfach was gucken oder so, viele Kerzen anmachen. Und das ist das Wichtige. Kleinen Spaziergang zwischendurch und was backen und das war's.
Ja. Apropos Kerzen, wo wir den Taco Fredag hier hatten, ne? Da hatten wir fast einen Streit davor. Ich habe dann nachgegeben, aber ungern. Er hat im Wohnzimmer das Deckenlicht angemacht. Obwohl wir auch, es war schrecklich für mich. Ich habe den ganzen Abend gedacht, es könnte so ein schöner Abend sein, wenn das Deckenlicht nicht an wäre. Ich habe wirklich gelitten darunter. Also ich fand es schrecklich. Ich würde niemals das Deckenlicht anmachen.
Hey, was hat der denn für einen Grund?
Damit man sieht, was man isst. Das haben meine Brüder auch schon immer gesagt, mein Papa. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt Nationalitäten geprägt ist, sondern eher Geschlechter. Weil ich kenne das ehrlich gesagt von Männern oft, dass denen das scheißegal ist, ob es gemütlich ist.
Ja.
Wichtig ist, dass es hell ist.
Ja.
Finde ich, war schrecklich.
Ja, ich habe meinem Freund damals auch erstmal eine indirekte Lichtquelle gekauft, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, hey, was ist indirektes Licht? Ich so, Alter.
Ja, same. Finde ich schrecklich.
Ja.
Ja. Wir haben jetzt schon den Kompromiss, dass wir hier, wir haben so eine kleine Lampe hier. Erstmal musste ich hier die Glühbirnen austauschen, weil Federicos Papa hat hier ein kalt weißes Licht bei einer Nachttischlampe.
Krank.
Kalt weiß.
Ja,
krank. Hallo? Wie im Krankenhaus oder keine Ahnung wo. Also ich habe Glühbirnen hier gekauft, no joke. Ich habe neue Glühbirnen gekauft und habe die dann halt in die Lampe reingemacht und diese Lampe, wenn wir Abend essen, also wenn wir kochen, haben wir Deckenlicht. Aber dann zum Essen haben wir das Agreement, dass eine Kerze auf dem Tisch steht und wir die Nachttischlampe in die Küche holen.
Mhm.
Ja.
Naja, also Anna, ich bin 100% auf deiner Seite.
Ja, weil in Dänemark ist es auch, du wirst doch in Dänemark, dieses Licht, was wir zum Taco Fredag hatten, wirst du in Dänemark nicht finden zum Abendessen.
Ja, weil dann bist du Licht verurteilt. Licht,
ich habe das krass verurteilt, ich habe den total gejudged.
Ja.
War immer bei egal. Hallo. Und ich habe dann auch nachgegeben, aber gut.
Boah, Mann. Ja, also wenn ihr dann irgendwann an einem Punkt seid, wo ihr zusammen die Wohnung einrichten solltet, dann musst du auf jeden Fall Überhand behalten. Ja.
Und wenn, also es ist ja eine schöne Deckenlampe, das ist so ein Kerzenleuchter, aber dann würde ich mindestens die Hälfte der Glühbirnen rausdrehen oder gemütliche Glühbirnen. Also ich würde dann schon einen Weg finden. Aber da dachte ich, okay, ich lasse es jetzt nicht auf den Streit hinauslaufen. Dann essen wir halt bei Tageslicht abends Tacos.
Super, da könnt ihr auch noch eine Operation nebenbei durchführen.
Schrecklich. Ja, genau. Was hat die Person noch gefragt? Achso, nee, sag.
Mir ist gerade noch eingefallen, wir haben jetzt so Genuss und Gemütlichkeit und ich finde auch Sicherheit. Ich glaube, die Leute haben hier, zumindest spürbar für mich, weniger Ängste, weniger Unzufriedenheit und weniger Unsicherheit. Also das kann ja auch an ganz vielen verschiedenen Bedingungen liegen, zum Beispiel Wirtschaft oder so oder Geldsorgen oder irgendwelche Ängste, Nöte, keine Krankenversicherung, keine Ahnung was, und das gibt's hier halt nicht. Also du bist ja hier sehr sicher gebettet, also kriegst eine Krankenversicherung, wenn du hierher ziehst, eine Meldeadresse hast, musst du keine Sorgen drum machen, zum Beispiel. Oder viele Leute, die dann hier arbeiten, haben ja auch einen gut bezahlten Job. Und eine Wohnung zu finden, war sehr viel einfacher. Es ist bestimmt trotzdem schwierig, aber einfacher im Vergleich zu Deutschland. Und das ist ja einfach was ganz viele Leute dann auch unterbewusst die ganze Zeit unter Druck setzt und sich so unsicher fühlen lässt, dass man hier halt solche Sorgen weniger haben muss. Ich weiß aber auch nicht, ob das eine zu privilegierte Sicht ist, weil es gibt natürlich auch andere Beispiele. Ich glaube, in Gänze ist da mehr Ruhe drin.
Mir ist das aber auch aufgefallen. Und vor allem sind auch die Kaffeegespräche also brisant, nee, rasant, naja, deutlich weniger über Geld und Politik und andere Nörgelthemen. Ist hier deutlich, ist mir sehr, sehr, sehr deutlich aufgefallen.
Ach, das ist ja auch, irgendwie. Das macht ja dann auch was, wenn so die Atmosphäre im Raum auch immer, wenn so alle Leute darüber sprechen und so ganz viele Leute ihre Ängste äußern oder so, dann wirst du ja auch unruhig. Das lässt sich ja nicht kalt, wenn du dann so da drin sitzt. Ja, und wenn das, ja, also das ist, glaube ich, einfach generell hier nicht so doll.
Ja. Mir ist es aber auch in Italien aufgefallen, also als Negativbeispiel fällt mir da schon hauptsächlich Deutschland irgendwie ein. Keine Ahnung.
Naja. Ja. Aber es ist, gibt ja auch in den skandinavischen Ländern Unterschiede und ich finde, dass es hier auch nochmal zugewandter ist. Also aus Finnland kenne ich das schon auch, dass du dich einfach gar nicht unterhältst. Also bist du halt im Restaurant, die, wenn du dann sprichst mit den Leuten, die da, die du am Tisch hast, bist du die Einzige. Weil es halt so viel ruhiger ist und ganz viele Leute sind total nett. Also immer wenn du die ansprichst und irgendwie um Hilfe fragst oder so, die helfen dir, aber die sind halt nicht proaktiv und die sind nicht laut. Und dann fühlst du dich halt ganz schnell als so Trampe oder als so, du störst den Raum oder so.
Spannend.
Und ich finde das aber hier nicht so. Nee, du, also schon ab und zu, aber sehr viel weniger und sehr viel leiser.
Aha. Das klingt jetzt sehr reizvoll.
Reizvoll?
Finde ich gut. Finde ich gut.
Nur die Saunakultur ist anders. In der Sauna wird geschrien und so und alle lassen alles ab und da wird auch viel über Politik geredet und das ist richtig, geht's richtig zu und drunter und drüber, aber halt in so einem Safe Space, der Sauna.
Spannend. Ich glaube, wir brauchen mal eine Finnland-Folge, da kann ich zwar da nicht so viel zu beitragen.
Aber du kannst auch deine Norwegen-Folge machen.
Wir können ja Finnland und Norwegen mal vergleichen.
Ja, finde ich gut. Schreib's auf. Noch jetzt so eine Frage, wie wirken die Dänen gestresst oder haben sie eine ruhige Ausstrahlung? Glaube ich, haben wir so besprochen.
Haben wir gesagt.
Ja. Wie reagieren Dänen auf Ausländer, die nach Dänemark ziehen, um dort zu arbeiten?
Schwierig. Schwieriges Thema. Weil ich glaube, wir können nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil wir aus einer privilegierten Lage kommen. Weil wenn du von Deutschland nach Dänemark ziehst, meines Empfindens nach wirst du super aufgenommen. Ich hatte nie negative Erfahrungen und ich wurde immer gut aufgenommen. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt eher nicht so gutes Gefühl, wenn du, ich weiß nicht aus welchem Land, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nur was Falsches sagen.
Nee, ich würde das auch genauso sagen. Ich glaube, wenn du einen erkennbaren Migrationshintergrund hast oder eine andere Religion als jetzt die christliche Prägung, dann ist es schwieriger.
Das glaube ich auch.
Und also das hört man ja auch immer wieder. Es gibt ja auch Dokus darüber, dass so die Asylpolitik halt mega hart ist. Aber solange du EU-Bürgerin bist, da hast du hier eigentlich in der Lotterie gewonnen. Dann ist ja auch das Einwandern einfacher, das Jobbekommen einfacher. Du kriegst super schnell eine Aufenthaltsgenehmigung. Das ist alles gar kein Thema und auch alle sind nett. Aber ich glaube, sobald du halt dann nicht mehr aus der EU kommst oder gerade auch die Nordics sind ja so untereinander auch super eng verbunden und das ist alles easy. Also die haben so Geschwisterstreitigkeiten und finden mal einander doof und machen sich übereinander lustig, aber im Prinzip lieben sich alle. Aber es hört der Spaß auf, glaube ich, wenn du eine andere Hautfarbe hast. Oft.
Das glaube ich auch.
Ja. Ja, ich glaube, das muss man schon mit dazu sagen. Also als deutsche Person, also auch, wir sind ja beide selbstständig, deswegen sitzen wir viel alleine zu Hause. Aber mein Freund, der arbeiten geht in der dänischen Gastronomie, wird da super aufgenommen. Die haben auch so einen Familienzusammenhalt da. Es nervt mich fast, Anna. Der ist ständig unterwegs, der geht mit denen abends weg und feiern und die gehen dann nach der Arbeit dann noch einen Wein trinken und so. Und es freut mich total, es nervt mich nicht. Es freut mich, dass er das hat. Aber es ist natürlich für mich viel schwieriger, Anschluss zu finden. Also viel schwieriger, weil die so integriert sind und dadurch, dass er so ein Hobby hat, wo ich mich ja auch dagegen sträube und er dann direkt über sein Hobby so Sport macht. Ja, also ich sträube mich nicht gegen Hobbys, aber gegen Sportvereine. Um Himmels Willen, das kann ich nicht. Da lernt er auch
knüpft das nicht direkt schon? Ja, weil hat die Person, die Dino-Hörerin, nicht gefragt, auch wie es hier ist mit Freunde finden? War das nicht
Ja, unter? Genau, stimmt. Gelesen. Wie schwer ist es, einen Freundeskreis aufzubauen?
Weil da hast du ja gerade schon voll gut angeknüpft, dass dein Freund da keine Probleme. Also, nee. Oder voll gut da aufgenommen wurde.
Ja, ich glaube, über ein Hobby geht es am einfachsten.
Oder Job.
Ja, exakt.
Und das ist jetzt nochmal slightly ein bisschen anders, aber als selbstständige Person nach Dänemark kommen, kostet sehr, sehr viel Effort von dir. Grundsätzlich immer, aber gerade wenn du noch nicht mal Kollegen hast, ist schon nicht, also musst schon was dafür tun, dass du Freunde hast. Die warten nicht auf dich. Und man wird zwar gut aufgenommen in Dänemark, also wir jetzt, aber, und auch niemand, also die, ich finde, die haben auch gar kein Problem damit, wenn du nicht Dänisch sprichst, die haben überhaupt kein Problem damit, Englisch zu reden. Absolut. Aber die haben schon ihre Freunde, so. Und das ist, du wirst jetzt nicht mit offenen Armen in die Freundeskreise mit aufgenommen, glaube ich. Also meine Erfahrung.
Ja.
Ich habe auch keine dänischen Freunde.
Ich glaube, so über 25 ist es immer schwierig. Oder Ende 20, über 30, wenn diese Leute, die ihre Freunde schon gefunden haben und die halt irgendwie aus der Schule kennen, da kommst du halt schwierig rein.
Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass viele in unserem Alter, also so mit Ende 20, ich weiß nicht, vielleicht auch in anderen Altersgruppen, aber man wünscht sich oft eine Freundesgruppe. Und ich glaube, es geht vielen so, die gerne mehr Freunde hätten oder eine engere Freundschaft hätten, aber nicht so darüber. Oder dass gerade Social Media oft das Bild generiert, dass andere voll die Girls-Freundesgruppen haben und keine Ahnung was, nur man selber nicht. Ich glaube, das haben viele. Mhm. Also ich kenne das Gefühl auch sehr gut.
Ja, da muss man dann halt irgendwann alle zusammenführen und das halt so regelmäßig machen, dass man so gemeinsam die Menschen, die man hat, dann auch miteinander verknüpft und dann halt so eine Gruppendynamik entstehen lässt oder so. Und das macht man ja auch oft nicht. Also ich zumindest nicht. Ich treffe mich halt dann immer einzeln mit den Einzelpersonen.
Mhm. Ja, ich auch.
Und dann entsteht das natürlich auch nicht so. Und dann kommen die halt zum Beispiel zum Geburtstag zusammen und dann ist halt die Dynamik auch nochmal ganz anders. Aber ja, wenn du schon eine etablierte Gruppe hast, die du aus der Schule kennst oder von der Arbeit kennst oder aus deinem Verein hast, dann ist das ist eine ganz andere Welt. Und das finde ich auch richtig schön. Das ist auch was, wo ich auf jeden Fall neidisch bin, dass es so schwierig ist zu finden, wenn du jetzt alleine kommst und keinen richtigen Anknüpfungspunkt hast.
Mein Wunsch für die Zukunft, das hatte ich aber schon immer ganz doll, ich finde es wundervoll, wenn du und dein Partner befreundete Pärchen als Freundesgruppe. Also, dass man sich alles gut versteht und Dinge zusammen unternimmt.
Das, ja, da komm mal rüber.
Ja, im April dann.
Ja, ja, das finde ich auch gut. Ja, oder sogar noch mehr. Also, wenn dann in dieser Gruppe noch vielleicht noch ein anderes Couple ist oder so. Ich hatte das früher auch mal, früher in Potsdam. Und das war auch mega schön. Das ist total toll. Und du kannst ja auch immer, es hat immer jemand Zeit. Also, du hast eine WhatsApp-Gruppe und du fragst, ja, heute würde ich gerne ein Eis essen, will jemand mit?
Toll, finde ich toll. Ja.
Und das ist natürlich hier schwierig. Ich glaube, du musst deinen Arsch hochkriegen und Bumble Friends nutzen.
Das war ganz Bumble Friends. Ja. Ich habe eine Freundin, die hat alle ihre Freunde hier in Dänemark über Bumble Friends. Alle.
Ja, da juckt es mir jetzt auch in den Fingern.
Woher kennst du dich? Ich glaube, das ist.
Deine Leute hast du über Instagram gefunden, oder?
Die meisten ja. Und die besagte Freundin hat eine Podcast-Folge von mir gehört, in der ich erzählt habe, ich würde gerne Spikeball, also das mit dem Trampolin, mal spielen. Habe aber niemanden, der das hat. Und dann hat sie mir geschrieben: Ah, ich habe Spikeball, wenn du magst, komm doch einfach mal mit. Und so haben wir dann, so wurden wir dann Freunde.
Ja, das ist richtig schön. Aber auch da halt Mut. So musst du auf andere zugehen und das ist dann so.
Wichtig. Musst du immer.
Ja.
Wenn du auswanderst, wichtig. Das kostet sau viel. Ich finde, das erste Jahr nach der Auswanderung ist sau anstrengend. Da hat man viel, also da geht die ganze Energie in dieses, du bist die ganze Zeit, musst du halt da geben. Aufwand erbringen, was weiß ich, dich irgendwelche Kurse besuchen. Du kannst auch einen Sprachkurs machen, das ist auch eine gute Möglichkeit, um Leute. Halt, du musst aber aus dir rausgehen. Und dann, und auch der Anfang einer Freundschaft ist ja auch nicht gleich eine Comfortzone. Das finde, das geht zwar schneller im Ausland, vor allem wenn beide ausgewandert sind, aber trotzdem am Anfang kannst du dich ja nicht direkt fallen lassen in eine Freundschaft. Also ich nicht.
Ja,
ich
brauche Zeit, um mit einer Person warm zu sein. Meine Oslo-Freundin, die ist auch ausgewandert, die hat gesagt, es wird erst so nach 2-3 Jahren richtig geil. Also weil der Anfang so schwierig ist, dass du dir erstmal alles etablierst, bis du dich zu Hause fühlst, bis du weißt, wo alles ist, bis du die Sprache kannst, bis du dein Netzwerk gefunden hast, bis du keine Ängste mehr hast, irgendwie zum Arzt zu gehen, weil du einfach weißt, wie es funktioniert. Das dauert so lang, kostet so viel Energie und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, wird es erst richtig schön. Und dann lohnt sich das.
Ja, das habe ich auch von all meinen Freunden so. Also man muss einfach da durch. Es gibt auch Scheißzeiten. Aber es lohnt sich.
Ja, Ich glaube auch, und es ist auch nicht nur schlimm und anstrengend. Ich bin aber auch in einer luxuriösen Position, mit einem Partner ausgewandert zu sein. Und ich habe halt dann trotzdem ihn. Aber ich finde es auch nicht nur gut, nur ihn zu haben. Also ich finde es mega wichtig, gerade auch, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin und das brauche, dass ich so mein eigenes Ding mache. Damit er auch sagen kann, ich gehe jetzt mit meinen Arbeitskollegen feiern und ich dann nicht da zu Hause sitze. Oh nein, und was mache ich jetzt? Jetzt gucke ich einen Film. Ja. Nee, ich will ja auch dann sagen, cool, ich gehe dann auch weg. Aber das muss ich mir dann halt erst so richtig doll suchen.
Ja. Ja.
Aber generell sind
die, glaube ich, nett. Halt uns auf dem
Laufenden. Denen sind in meiner Erfahrung nach bislang super nett, aufgeschlossen und reden auch gerne Englisch. Also das ist auch so die Nachbarin hier. Ich habe da ja auch geschrieben und die ist eine alte Omi, die hat gesagt, da Englisch gar kein Problem. Wir sprechen voll gern Englisch mit dir. So, Nachbarn, guck mal, du kannst einfach einen Brief reinschmeißen. Hey, bin neu hier, wollen wir irgendwie einen Wein trinken? Und die sagen, ja, klar. Mhm. Also, das geht schon.
Stimmt.
Man muss nur selber proaktiv sein. Ich glaube, proaktiv sind die anderen hier eher nicht so.
Das passt perfekt zusammen.
Ach, bin ich. Gut.
Das ist ein gutes
Schlusswort zu diesem
gute
Thema.
Gute Zusammenfassung.
Favorit und Duft der Woche fehlen noch in unserer Aufzählung. Ist dein Duft,
den hast du heißen Kohlen.
Ja? Du musst ja hier heute mit deinem Duft abliefern.
Ja. Warte, ich habe den hier neben mir liegen, damit ich dir das Packaging zeigen kann. Ich habe mich sogar informiert hier über, wie heißt denn das, Kopfnote und
Schlappertut. Ja, ich so. Kann es kaum aushalten. Geil.
Die Geschichte zu meinem Duft. Habe ich die letzte Folge schon erzählt?
Nee.
Ja,
du hast gesagt, du sparst sie auf für diese Folge.
Ah, okay. Weil wir waren hier nämlich in einer ganz besonderen Parfümerie in Florenz. Falls ihr mal in Florenz seid, müsst ihr da unbedingt mal hingehen. Das ist wirklich, selbst wenn ihr kein Parfüm kaufen wollt, ein ganz tolles Gebäude. Und zwar ist das die älteste Apotheke, es war ursprünglich eine Apotheke, der Welt. Also der Welt. Und zwar gegründet, und es nennt sich Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, wurde 1221 gegründet.
Oha.
Salve.
Ey, wie vorbereitet du bist.
Ja, ja. Und das ist man muss da, wenn du am Wochenende kommst, auch Schlange stehen. Aber das lohnt sich. Also stellt euch da ruhig an, wenn da eine Schlange ist. Es ist ein wunderschönes Gebäude, wirklich wie so ein Museum. Die Decke ist schön, die Wände, es ist alles was ganz Besonderes. Jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit Douglas oder irgendeiner Parfümeriekette. Sondern ganz, ganz besonderes, also was ganz Besonderes. Und da gibt es dann halt verschiedene Düfte. Ich würde aber jetzt das grob zusammenfassen als, die sind eher floral und fruchtig und leicht, als jetzt das ganze Spektrum nicht das ganze Spektrum.
Ja.
Ich glaube, das hängt aber viel damit zusammen, weil die Düfte auch hier, also aus Materialien, das ist voll das falsche Wort, Früchten und Blüten aus der Region hergestellt werden.
Mega.
Mein Parfüm zum Beispiel ist überhaupt nichts, was ich eigentlich gerne habe, weil ich eigentlich gerne maskuline Düfte, schwere Düfte, so Sandelholz und so, mag ich eigentlich. Den Duft, den ich mir jetzt aber ausgesucht habe, ist dieser hier.
Oh Gott.
Und der ist... Das ist die Verpackung. Warte, wie kann ich dir das zeigen, ohne dass mein Mikro umfällt? Sieht aus wie ein Buch, ne?
Ja.
Also die Verpackung hier. Und das kann man dann halt so öffnen, also auch wie ein Buch.
Wow.
Und dann ist da drin die Parfüm, das Flakon. Und du siehst es schon, es ist gelb. So sieht die Verpackung aus. Tut mir leid an alle, die jetzt nur hören.
Maria hat gerade ein Bild posten. Was war da von der Frucht drauf? Eine Zitrone davon drauf gemalt?
Vielleicht. Ich weiß es nicht.
Nee,
es
sieht mir nicht aus wie eine...
Es ist keine Zitrone.
Ah ja. Okay, was ist das
sein?
Wohl?
Es ist keine Zitrone. Naja, ich lese mal vor, vielleicht gibt es ja noch.
Sieht aus wie eine Zitrusfrucht. Bergamotte oder so vielleicht?
Ja, Bergamotte kann gut sein. Ich glaube Bergamotte. Ich liebe Bergamotte. Das riecht so richtig nach einem Sommertag in Italien. Ganz, ganz fruchtig, ganz leicht, ganz frisch. Das ist ein Eau de Parfum.
Ja.
Wie heißt denn das richtig?
Ja, Eau de Parfum.
Eau de Parfum. Also kein Eau de Toilette.
Ja. Also die Duftölkonzentration ist hoch.
Hoch.
Ja.
Ist gut, ne?
Ja.
Gute Qualität.
Sehr gut.
Habe ich auch extra nachgefragt, aber da komme ich gleich noch zu. Und zwar heißt mein Parfüm Bizzarria. Und Pizzeria ist eine Hommage, ne?
Ja, Hommage.
Nicht Hommage.
Nee, Hommage. Ich glaube, H ist stumm.
Ja. Pizzeria ist eine Hommage an die eigentümlichste aller Zitrusfrüchte. Die Frucht des Bitterorangenbaums, die 1644 in den Medici-Gärten zum ersten Mal untersucht wurde. Medici-Gärten ist hier was ganz Bekanntes, weil es gab hier die Medici oder Medici? Ich glaube Medici-Familie.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum Duft. Die lebhafte, saftige Bergamotte vermischt sich mit der Frische von Neroli und erzeugt eine Explosion von Energie in der Luft. Ein Herz voller Ingwernoten legt sich über eine warme, sinnliche Basisnote aus Zedern, Holz und Ambrox.
Ah, das klingt aber schon nach was, was du magst. Toll. Oh, die Beschreibung. Ja. Mir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen.
Ich bin auch noch nicht fertig.
Geil.
Ich habe nämlich noch die Kopfnoten. Vielleicht kannst du mal erklären, was das eigentlich ist. Kopf, ja. Herz und also, Basisnote.
Die Kopfnote ist das, was man direkt am Anfang riecht, wenn man das Parfum sprüht. Also die ersten Noten, die einem so in die Nase kommen. Und die verfliegen meistens nach, keine Ahnung, halben Stunde, Stunde. Und dann kommt das Herz. Und von dem Herz hast du die längste Zeit was, vielleicht so 4 Stunden. Und wenn das Herz irgendwann sich verflüchtigt hat, dann hast du die Basisnoten. Und es ist so, dass die Basisnoten vor allem Hölzer sind oder etwas, was so sehr lang und sehr potent ist. Oder sowas wie das Ambroxan ist meistens so der Unterbau. Und die so Zitrusnoten, die sind sehr flüchtig, die hast du am Anfang halt, die gehen schnell in die Nase, Blutorange ist auch ganz oft im Kopf drin und das verzieht sich dann und im Herz hast du dann eine Blüte oder die Frucht oder irgendwas, was ein bisschen potenter ist.
Spannend, okay. Das hast du gut, also die Duftfamilie ist, oh nein, das Wort kenne ich nicht, Hesperide.
Nee, das sagt
mir du auch nicht. Lass uns die Duftnote skippen.
Also Duftfamilie also, ist bestimmt fruchtig oder ja, je nachdem.
White Floral, ja, wie auch immer.
Oder, ja,
also die Kopfnoten sind Bergamotte, Neroli und Timur.
Aha.
Bergamotte ist extrem stimmungsaufhellend. Das merkt man auch bei dem Parfüm. Dann die Herznoten sind Davana, Ingwer und Orangenblüte.
Ja, Ingwer ist übrigens auch was, was in vielen Männerparfums in Anführungsstrichen drin ist, weil das sehr würzig ist und auch was Holziges hat.
Mag ich.
Mhm.
Und die Herzbasisnoten sind dann Ambrox, Moschus und Zeder.
Mhm. Also Moschus ist meistens was Luftiges, was für die Konsistenz auch sowas macht, was sehr sauber ist. Und Ambroxan ist so ein Molekül, was auch oft sehr weit streut in den Raum, also wo man dann schnell gerochen wird, was eine große Großprojektion hat, heißt es.
Ja, wir haben auch ganz viele Rückmeldungen zum Thema Duft bekommen. Das ist unerwartet, aber sehr schön.
Geil.
Ich bin noch nicht fertig. Ich habe ja nur ein einziges Mal hier meine Duftkategorie.
Ja.
Ich möchte noch mehr zu dem Parfüm sagen. Also es gab florale und fruchtige Düfte von dieser Reihe jetzt hier. Und ich habe mich jetzt für das hier entschieden und auch die Verpackung ist unfassbar hochwertig. Der Deckel hier, das ist so ein goldener Verschluss, der ist richtig schwer. Also das ist hier nicht irgendwie plastikmäßig, sondern ein richtig hochwertiges Flakon. Arschteuer kostet hier das Ding. Ich habe hier die kleine Größe genommen, weil ich mir die große nicht finanzieren konnte.
50
ich habe jetzt
Milliliter?
Für 50 Milliliter für 50 Milliliter 160 Euro bezahlt. Teuer, ne?
Naja, normal.
Ich finde es teuer, also für meine Parfüm.
Ja.
Okay. Und ich habe die Verkäuferin noch gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Das ist ja jetzt hier so Zitrusdüfte. Meines Empfindens nach, obwohl es ein Eau de Parfum ist, lohnt sich das so viel zu bezahlen, weil das verfliegt ja wahrscheinlich voll schnell. Und sie meinte dann, nee. Ich persönlich ich weiß nicht, ob ich nochmal so viel Geld für ein fruchtiges Parfüm ausgeben würde, weil ich empfinde das tatsächlich so, dass es schon schnell verfliegt. Ich habe nämlich von Federicos Mama, von der gleichen Parfümeriekette, von dem Parfümerie, ein anderes Duftparfüm bekommen. Und da habe ich heute meinen Pulli angezogen, wo ich das vor 2 Wochen draufgesprüht habe. Mhm. Und ich habe es immer noch viel, viel deutlicher gerochen als jetzt hier mein Parfüm. Mein Parfüm, finde ich, verfliegt sehr schnell.
Aber man wird auch schnell für den eigenen Duft noseblind. Also du riechst ihn dann nicht mehr so schnell, weil du ihn halt häufiger riechst. Und immer wenn man es auf Textil sprüht, dann hält es viel länger. Also ich habe auch Düfte, die habe ich irgendwie vor einem Jahr auf meinen Mantel gesprüht im Winter. Die habe ich immer noch drauf.
Wow.
Ja, weil das halt einfach sich im Textil besser, diese Molekülstrukturen besser verhaften. Und ich glaube, wenn da Ambroxan drin ist, ist das schon was, was sehr, sehr lang und sehr potent hält. Theoretisch. Okay. Aber
also ich mag den Duft auch sehr gerne. Das ist sehr fruchtig, okay. Sehr leicht, sehr Sommer. Musste dann matt. Ach so, und was ich noch sagen wollte. Die Zitrusfrüchte hier aus diesem Parfüm sind aus der Toskana, also aus der Region.
Toll.
Also voll das besondere Parfüm.
Ja. Ja. Ich glaube, daran, gerade mit Duft kann man ja so gut Erinnerungen und Orte und so Momente konservieren. Und wenn du das jetzt einmal hast und mit der Zeit jetzt in Florenz verbindest und mit dieser Parfümerie, dann ist es doch jeden Cent wert. Also,
Das finde ich auch.
Letztens mal gehört, es gab doch vor ein paar Jahren bei YouTube immer diesen Trend, dass man so richtig viel Make-up benutzt hat und dann noch so Baking und Contouring und so und alles so richtig viel. Und irgendwann wurde dieses Clean-Girl-Ding halt viel, viel verbreiteter. Und jetzt ist alles viel leichter. Und Parfum ist halt jetzt so ein Thema, was so langsam so Aufwind nimmt. Und das erinnert voll viele daran, wie das damals war, dass alles so richtig lange halten muss und ganz stark riecht und richtig intensiv ist und den Raum ausfüllt. Aber dass es auch dahin gehen kann, dass es einfach ein intimer Duft ist, der einfach nah bei dir am Körper ist und den man beim Kuscheln riecht und den man halt selber riecht oder so. Und dass man den halt einfach öfter übersprüht. Das kann auch voll seinen Reiz haben und ist auch voll schön.
Schöner Gedanke, mag ich.
Ja, muss nicht immer eine große Duftwolke haben. Manchmal schon, finde ich auch manchmal geil, aber ja, gerade wenn es jetzt so ein emotionaler Erinnerungsduft ist, der dich jetzt mit der Zeit und so verbindet, glaube ich, ist auch okay. Klingt sehr schön und sieht sehr hübsch aus.
Ja, Mann, richtig geile Verpackung.
Wow.
Die habe ich bestimmt auch mitbezahlt.
Ja, na klar, ja. Auch der Flakon, es kostet ja alles.
Naja. Aber dafür zahle ich auch gern, ist was Besonderes.
So. Fantastisch. Ich finde, du hast die Kategorie gemacht wie eine echte Parfummeisterin.
Ausgeschöpft. Dankeschön. Für alle, die jetzt immer noch dran sind. Nee, aber ich fand eigentlich, es war also spannendes Thema trotzdem. Erzähl doch mal gerne von deinen Favoriten, deinen aktuellen.
Ich habe, also ursprünglicherweise habe ich eigentlich jetzt ein Arbeitsmeeting, aber ich glaube,
ach so, oh mein Gott, gibt es das, ja. Wir nehmen schon so lange
auf. Wir nehmen schon mega lang auf. Ja.
Wow, okay.
Ja, ich glaube, es wäre schon heftig. Ja, ich glaube auch. Es ist nämlich richtig lang schon. Und meine Favoriten, die zeige ich euch nächstes Mal. Die gehen auch nicht weg.
Gut. Okay. Danke fürs Zuhören.
Danke euch, ey. Ganz schnelle Abmoderation. Danke, Anna, für die schöne Duftkategorie.
Immer gerne. Bis zum nächsten Mal.
Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ciao.
Das war
Hyper Hyper Hüge.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.